ich möchte noch kurz für die Predigt beten. Herr, du hast mir aufs Herz gelegt, Zeugnis zu geben von deiner Größe, von deiner Güte, von deiner Fürsorge. Und jetzt bete ich, Herr, dass du meinen Mund füllst, um deine Größe kundzutun, um deine Größe vor Augen zu malen, Herr. Dazu gib Gnade. Amen. Meine Frau sagte gerade, als wir da saßen, wenn man im Moment sagt, die Gemeinde war bis auf den letzten Platz gefüllt, dann ist das kein Grund, stolz und überheblich zu werden. Ja, genau. Aber demnächst können wir ja zum Glück wieder mit mehreren Leuten Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich möchte heute eine Predigt halten, die ist jetzt mehr also, oder weniger so theologisch oder Bibelauslegung oder so, sondern ich möchte vor allen Dingen von dem berichten, was Gott in Dörtes, also meiner Ehefrau und meinem Leben getan hat, so jetzt während der Corona-Krise, auch schon in der Zeit davor, bis jetzt hin, wie er uns versorgt hat, wie er unser Herz geöffnet hat für unsere Nachbarn und so weiter, möchte ich einfach so zeugnishaft berichten und möchte das natürlich vor einem biblischen Hintergrund tun. Und ich glaube einfach, dass die Dinge, die wir so erlebt haben, dass die repräsentativ sind eigentlich, denke ich und hoffe ich, für alle, die hier sitzen und auch zu Hause zusehen. Das Erste, wovon ich Zeugnis geben möchte, ist, dass Gott ein wunderbarer Versorger ist. Ich weiß nicht, wer das auch so erfahren hat, so gerade in den letzten Monaten ganz besonders, Dörte und ich. Wir sind beides Freiberufler und also selbstständig, nicht angestellt. Meine Frau arbeitet als Beraterin und Trainerin, ich bin Rechtsanwalt und ja, es war halt so, Dörte hatte zu Beginn des Jahres eigentlich einen sehr prall gefüllten Terminkalender, einen Auftragsterminkalender und das gibt einem auch immer Zuversicht und Gewissheit, was die finanzielle Versorgung angeht, sage ich mal. Und dann kam der 17.3. und dann war der Terminkalender mit einem Schlag leer. Und zwar für die nächsten Monate, alles abgeblasen. Und wir sind ja in dem Sinne Solo-Selbstständige, das heißt, die, sage ich mal, staatlichen Leistungen, die uns zur Verfügung gestellt werden könnten, sind eigentlich sehr begrenzt. Ich denke, der eine hat das ja auch aus den Medien so mitbekommen. Aber was wir erlebt haben, ist eben Gottes Treue. Und zwar haben wir Gottes Treue schon im Vorfeld erlebt. Wir hatten nämlich im Januar und im Februar die umsatzstärksten und einkommensstärksten Monate in den gesamten über 20 Jahren unserer Selbstständigkeit und dadurch hatte Gott einfach vorgesorgt für uns. Wir konnten dadurch diese Zeit sehr gut überstehen. Wir hatten an einigen Stellen einfach auch weniger Ausgaben von denen, die wir so normalerweise haben. Das passte alles ganz wunderbar zusammen, sodass wir dann diese Zeit sehr gut überstehen konnten. Bei mir hat der Herr dann noch so ein bisschen mehr dazugegeben als sonst, sodass wir wirklich sagen können, der Herr hat wunderbar da für uns gesorgt. Er hat vorgesorgt, tatsächlich in dem Sinne. Und dieser Gedanke ist mir einfach auch neu groß geworden bei Gott, dass er für seine Kinder wirklich sorgt, dass er Vorsorge trifft. Und das bedeutet zum einen, dass es so ist, dass es für Gott keine Situationen gibt, die für ihn unvorhergesehen sind. Alle unsere Tage sind, unsere persönlichen Tage sind wie in einem Buch aufgeschrieben vor ihm. Er weiß, was in unserem persönlichen Leben passiert, er weiß, was gesellschaftlich passiert. Und wir werden ja oft von Dingen überrascht, also ich werde fast täglich überrascht durch auch Mitmenschen oder sonst irgendwas. Das Leben ist voller Überraschungen, aber für Gott ist es eben nicht so. Er weiß, was auf uns zukommt. Und dieser Gedanke tröstet mich und ich möchte mehr und mehr, eigentlich immer mehr in diese Ruhe, die Gott uns ja verheißen hat, dass wir in seine Ruhe kommen, das ist die Ruhe des Glaubens, dass ich einfach weiß, egal was kommt, es sei persönlich oder es sei allgemein, wie im Moment eben mehr, dass Gott für seine Kinder sorgt, dass er Vorsorge trifft und eben weiß, was auf uns zukommt. Und wir sehen in der Schrift des Öfteren, dass der Herr Vorsorge trifft. Wir kennen ja fast schon diese diese sprichwörtlich bekannten sieben fetten Jahre und dann die sieben mageren Jahre. Manchmal kündigt Gott das an, dass solche Dinge kommen und gibt dann auch entsprechende Anweisungen. Manchmal ist es so wie bei uns, dass Gott einfach so vorsorgt. Er hat es einfach getan bei uns, ohne dass wir uns danach ausgestreckt hätten. Er hat es einfach so an uns vollzogen und das ist eine wunderbare Erfahrung, die wir da machen. Manchmal ist es so, Und diese Fußnote möchte ich einfach mal setzen vor einem ganz bestimmten Hintergrund. Manchmal ist es so, oder ich muss es so sagen, wir haben ja kein Anrecht darauf, dass wir niemals einen Euro weniger verdienen dürfen oder dass niemals ein Haar irgendwie gekrümmt wird auf unserem Haupt oder so. Das ist ja gar nicht immer unbedingt die Art der Vorsorge, die Gott trifft. Es ist ja nicht immer so, dass wir jetzt materiell immer dauerhaft in der Fülle leben müssen, sonst wäre Gott nicht fürsorglich. Manchmal ist es so, dass diese Fürsorge so getroffen wird, das sehen wir eben auch in der Schrift, dass Gott diese Zeiten einfach vorhersagt. Ich war erinnert worden in der Vorbereitung an einen Vers aus der Offenbarung 2, Vers 10, da schreibt, lesen wir in den Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, da sagt Jesus einfach, der Satan wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Also, oder er fängt an, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Er wird einige von euch ins Gefängnis werfen und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Oder in Johannes 15 macht Jesus das einmal so, da erzählt er, was den Jüngern widerfahren wird an Verfolgung, einfach weil sie zu ihm gehören und so weiter. Und in Johannes 16,1 sagt er dann, das sage ich euch, damit ihr nicht abfallt. Manchmal sieht die Vorsorge so aus, dass wir einfach vorbereitet werden auf Zeiten, durch ein prophetisches Wort vielleicht, wo wir diese Dinge erfahren. Und diese prophetischen Worte, wenn sie kommen, sie sind klar, sie sind stärkend, sie sollen uns aufbauen. Und warum sage ich das? Das sage ich, weil ich leider eben auch erfahren habe, das war eine weniger schöne Erfahrung, fand ich jetzt so in den letzten Monaten, dass es oft so Unheilsprophetien gab und Leute haben sich über die Corona-Krise, wer weiß wie, verbreitet und so weiter. Das fand ich zum Teil persönlich wenig hilfreich. Ich fand das sehr unnüchtern zum Teil. Und ich möchte einfach diese Abgrenzung machen, dass wenn Gott uns vorbereitet auf schwierige Zeiten, dass diese Worte, die dann kommen, die sind einfach klar und die bauen uns auf und die stärken uns. Das ist nicht irgendwie so diffus. Und im Gegensatz ist es bei diesen Unheilspropheten und bei den Verschwörungstheoretikern, so nenne ich das mal, so, dass die Herde einfach nur verrückt gemacht wird und sonst passiert da eigentlich gar nichts. Und wir wollen aber wirklich Worte von Gott empfangen, die uns stärken, die uns vielleicht auch mal auf schwierige Zeiten vorbereiten. Also mal jedenfalls mein erstes kleines Zeugnis, was ich mit euch teilen wollte. Wir haben Gottes Versorgung erfahren, jetzt auf diese Weise, die uns sehr gut gefallen hat. Und wo wir einfach Gottes Treue wunderbar kennengelernt haben, wieder ganz neu. Und solche Dinge stärken uns einfach. Sie sollen uns zurüsten für Zeiten, wenn es dann vielleicht auch mal turbulenter wird, dass wir einfach darin ruhen können, auch in diesen Erfahrungen und in seiner Vaterschaft, in der er uns versorgt. Eine andere Erfahrung möchte ich mit euch teilen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen, die gemacht haben. Und das ist die folgende Erfahrung. Am Anfang, als so der Lockdown kam, da fand ich das gar nicht so schlecht, sage ich mal ganz ehrlich. Alle kommen runter. Ich denke, das haben ja viele so empfunden. Endlich mal etwas entschleunigen. Endlich mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir sind ja oft so gehetzt vom Alltag und man hat ja gemerkt, der Lockdown, der hat sich dann auch in den Köpfen zum Teil vollzogen. Insgesamt wurde es ruhiger. Und manchmal ist es auch so, auch die Gemeinde ist ja nicht immer so ein Ort der Ruhe, sondern auch da passiert ja viel, da ist auch viel Arbeit, da ist auch viel Mühe, viele Dinge, die uns manchmal auch ein bisschen stressen und auch da denkt man dann, ach ja, das kann jetzt auch mal wirklich, da kann man wirklich mal auch so ein bisschen runterkommen und das tut uns allen ganz gut. Und so ging uns das auch. Und das Problem ist aber, dass man sich irgendwann ein bisschen daran gewöhnt, und irgendwie vielleicht sogar ein Stück weit noch nicht mal wirklich was vermisst. Ich habe das irgendwann wirklich mal zu meiner Frau gesagt, du, ich merke das gar nicht so richtig, dass ich im Moment nicht zur Gemeinde gehe. Und das hat mich eigentlich eher so ein bisschen beunruhigt. Ich fand das eigentlich eine sehr ungesunde Haltung, dass man anfängt, sich an sowas zu gewöhnen. Das fand ich sehr schwierig für mich. Und wir haben ja auch in letzter Zeit, ich meine, jeder von uns weiß, wir müssen in Gemeinschaft stehen, in geistlicher Gemeinschaft. Ich denke, da muss ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Ich denke, das ist auch jedem klar letztendlich irgendwo. Aber so für sich rumhängen, fühlt sich ja auch mal ganz gut an. Aber was mir in der Vorbereitung auch nochmal groß geworden ist, neben vielen anderen Aspekten von Gemeinschaft, ist auch, dass Gemeinschaft immer auch ein Schutzraum ist. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und der Teufel ist ja kein Gentleman, der sagt ja jetzt nicht, ach ja, wenn die Gemeinde nicht so zusammenkommen kann während der Covid-19-Krise, dann halte ich mich auch mal ein bisschen zurück, das wäre ja total unfair jetzt auch irgendwie, wenn ich dann anfange, hier irgendwie Leute von der Gemeinde wegzuziehen oder von Gemeinschaft wegzuziehen oder vom Glauben wegzuziehen. Das ist ja nicht der Fall, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Sünde ist auch gerne mit uns alleine und ich glaube einfach, wenn wir anfangen, uns daran zu gewöhnen, dass wir nicht in Gemeinschaft stehen, dass wir dann ganz entscheidenden oder den ersten entscheidenden Schritt, und der erste Schritt ist immer der entscheidende Schritt, dass wir dann wirklich einen Schritt in die falsche Richtung tun und uns außerhalb eines Schutzraums begeben, wo es wirklich passieren kann, dass wir ja auch geistlich Schaden nehmen können, wenn wir uns nicht wieder in geistliche Gemeinschaft mit hineinnehmen lassen. Und bei Dörte und bei mir war das so, wie gesagt, wir hatten uns ein bisschen dran gewöhnt und wir haben auch untereinander aktives geistliches Leben. Also insofern genügt man dann ja auch manchmal ein Stück weit sich selber. Ist auch eine Gefahr von Ehepaaren manchmal, dass man dann auch meint, ach, wir beide kommen miteinander klar, so viel andere brauchen wir da gar nicht mehr. Das ist ja dann auch nicht so hilfreich. Und dann ist eins geschehen, dann haben uns die Ältesten zum Gebetsabend mit eingeladen und hatten gebetet für verschiedene Themen, was die Gemeinde angeht, waren dann da. Und ich kam in diese Gemeinschaft rein und ich dachte, yo, das ist ein Ort des Lebens. Das ist wirklich, also ich habe geistlich richtig aufgeatmet, als wir da reinkamen und dachte, das ist eine völlig andere Qualität. Das ist eine ganz andere Qualität von Leben, von geistlichem Leben. Und haben dann, ich weiß nicht wie lange, gebetet, 2 Stunden oder so, waren wir da zugange, sag ich mal. Und ich bin total auferbaut da rausgegangen. Und das hat mir auch an vielen Stellen wieder die Augen neu geöffnet. Hey, worum geht's eigentlich? Wie wichtig ist Gemeinschaft? Und ich möchte einfach jeden, es geht euch ja jetzt nicht so an, die ihr hier sitzt, aber zu Hause die Menschen an den Rundfunkempfangsgeräten, denen kann man das ja mal sagen. Also wenn man anfängt, sich daran zu gewöhnen, lass dir so eine Lüge nicht einimpfen. Ne? Wir sind wirklich auf geistliche Gemeinschaft angewiesen. Und das beste Gegenmittel ist, das hat Axel im Grunde genommen gesagt, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Naht euch durch Gott dadurch, dass ihr einfach wieder in Gemeinschaft hineingeht. Dann naht ihr euch nämlich zu Gott und dann naht er sich zu euch. Und dann werdet ihr sicherlich auch die Erfahrung machen, die wir gemacht haben. Ja, das waren so die 2 Themen zum Einstieg, also keine Angst, das dauert jetzt nicht 1 Stunde, was ich noch sagen möchte. Ich möchte einen kleinen Schwerpunkt setzen auf eine Erfahrung, die Dörte und ich gemacht haben in den vergangenen Monaten, die ich ganz gerne mit euch teilen möchte. Und ich habe ja gerade eine Gefahr beschrieben, die auch diese Zeit der Covid-19-Krise mit sich bringt. Ich möchte aber auch eine große Chance beschreiben, die das mit sich bringt. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, die könnt ihr vielleicht mal einblenden jetzt, und zwar aus 1. Timotheus, Verse 2, 1 bis 6. Und diese Stelle beschreibt eigentlich so das sehr gut, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist Gott gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Ja, eine Sache vorab, also was Dörte und mir in den vergangenen, da würde ich sogar schon Jahren sagen, sehr wichtig geworden ist, ist einfach Gebet für die Obrigkeit, ist Gebet für unser Land. Das nimmt so gerade in ja, den letzten Monaten, 2 Jahren, ich weiß nicht wie lange, aber so ungefähr, so lange ist es schon, nimmt einen ganz zentralen Raum ein in unserem persönlichen Gebetsleben. Und da ist uns einfach, ich meine, wer will bezweifeln, dass unser Land Gebet braucht? Ich denke, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Gerade auch die Obrigkeit in diesen ja manchmal auch etwas verrückten Zeiten. Und das ist uns einfach ein großes Gebetsanliegen. Und da ist uns zum Beispiel einfach wichtig, dass wir stellvertretend Buße tun für unser Land. Denn Jesus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern für die der ganzen Welt. Wir beten sehr verheißungsorientiert aus dem Wort Gottes heraus. Das heißt, wir schauen uns an, was passiert gerade in unserem Land. Wir schauen, wo finden wir Entsprechungen im Wort Gottes. Wenn du zum Beispiel in den Propheten guckst, wenn du im Buch Richter guckst, dann findest du viele Dinge, die sich hier derzeit auch in unserem Land ereignen. Und auch die Maßnahmen, die Gott dann ergriffen hat, um sein Volk wieder auf Spur zu bringen, da finden wir sehr viel wieder von dem, was hier sich gerade in unserem Land ereignet. Und das ist für uns immer wieder wichtig, dass wir da verheißungsorientiert klar beten, haben auch schon viele Erhörungen erlebt an der Stelle. Möchte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber sicherlich nicht nur aufgrund unseres Gebetes, sondern aufgrund des Gebetes vieler anderer sicherlich auch. Aber es ist für uns ein großer Anteil unseres Gebetslebens. Und ich möchte dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen, was das angeht, weil da habe ich letztes Jahr auch mal eine Predigt drüber gehalten und habe da ein bisschen mehr dazu gesagt. Jedenfalls ist uns das eine Sache, die wichtig ist. Und man kann es vor allen Dingen immer an allen Orten tun. Also ist egal, ob wir dann nur uns zu zweit, dritt oder sonst was treffen dürfen. Das spielt ja keine Rolle. Was Jesus uns aufs Herz gelegt hat, das war beginnend, ich würde mal sagen, mit dem Herbst letzten Jahres, war es so, dass er uns das Gebet für unsere Nachbarn aufs Herz gelegt hat oder unsere Nachbarn überhaupt aufs Herz gelegt hat. Dörte und ich, wir wohnen ja so richtig auf dem Lande, 300 Hektar und neben Wildschwein, Rehen, Dachsen und Füchsen und was der Wald sonst noch so an Lebewesen hergibt, haben wir auch Nachbarn. Und das ist so, dass wir ja ungefähr 25 bis 30 Nachbarn haben, da in wo wir leben. Und wir hatten schon immer einen sehr guten Draht zu unseren direkten Nachbarn, aber zu den anderen Nachbarn war das halt nicht so besonders stark ausgeprägt. Und wir haben einfach angefangen, und das hat Jesus uns so aufs Herz gelegt, wir haben einfach angefangen, für unsere Nachbarn zu beten und sie zu segnen. Und wahnsinnig viel wussten wir über die so weit nicht und haben auch nicht so viel Kontakt zu ihnen gehabt. Und dann war das in der Vorweihnachtszeit, im vergangenen Jahr war das so, bin ich irgendwann mal spazieren gegangen bei uns und habe dann auch gebetet. Und dann hat mir der Herr aufs Herz gelegt, er hat mir gesagt, ich möchte, dass Dörte und du, dass ihr jetzt einfach für alle Nachbarn, dass ihr so eine Weihnachtstüte fertig macht und die denen an eine Tür hängt. Wer mich etwas näher kennt, der weiß, dass ich mich damit absolut im Bereich des Übernatürlichen bewege, weil ich da von selber jetzt nicht auf die Idee unbedingt kommen würde, so etwas zu tun. Aber ich habe einfach gemerkt, und das ist vielleicht auch so ein kleiner praktischer Hinweis, wenn wir anfangen zu beten, dann wird uns Gott konkrete Dinge zeigen. Dann wird er zeigen, was er tun möchte, wie wir Menschen segnen können, was er tun will. Ja, und dann gab es dazu unterschiedliche Reaktionen. Die einen haben sich bedankt, die anderen haben sich überhaupt nicht gemeldet und andere haben uns dann eine Tüte an die Tür gehängt, wo mindestens doppelt so viel drin war, wie das, was wir reingetan hatten. Also so ein Klassiker dann eben auch. Und das Wichtige war aber, und ich möchte mal dazu sagen, das war jetzt alles ohne Missionsdruck oder Bekehrungsdruck. Wir wollen einfach Beziehungen zu unseren Nachbarn aufbauen. Das ist eigentlich alles. Also wir sehen die jetzt auch da nicht als Missionsopfer oder so, sondern wir wollten einfach Licht und Salz sein, da wo wir sind. Das war uns einfach oder ist uns einfach sehr, sehr wichtig geworden. Und haben dann weiter gebetet und als dann diese Covid-19-Krise kam und der große Lockdown kam, dann war das irgendwann mal so, dass unser Grundstück, das war so ein bisschen so ein Hotspot, also kein Corona-Hotspot, sondern ein Hotspot der nachbarlichen Kommunikation. Wir hatten dann sehr viele Leute, die zu uns kamen und einfach haben wir von ihnen viele Dinge erfahren, auch viele Nöte und Leute, die Menschen haben Nöte, wirklich. Also es ist zum Teil wirklich, wirklich massiv und haben einfach angefangen, für die Leute zu beten und sie zu segnen. Finanzielle Nöte, Nöte mit Kindern, Nöte, was Krankheit angeht, Angst vor der Zukunft. Also das ist schon sehr viel auch, was man da so hört. Und ich denke manchmal so, ich wünsche mir immer so ein kraftvolles, prophetisches Wort, was man so irgendwie raushaut. Aber ich denke, für uns ist es in der Nachbarschaft oft viel wichtiger. Wir hören uns diese Dinge an und wir sprechen mit den Leuten und wir fangen dann auch an zu erzählen von uns, auch von Nöten, die wir haben. Wir erzählen aber vor allen Dingen auch davon, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wir erzählen davon, dass er uns von Neuem geboren hat und dass er uns neues Leben geschenkt hat. Wir erzählen, wo er uns gesegnet hat, wo er uns aus tiefer Not auch ja, gerettet hat, gesegnet hat. Und das können wir ganz natürlich tun, weil einfach Beziehung entsteht an dieser Stelle. Wir erzählen schlicht und ergreifend von den Wundern Gottes. Und was ich gemerkt habe, was sich in mir ereignet hat, war auch eine tiefgreifende Veränderung. Und die passt sehr gut auch mit dieser Stelle zusammen. Ich denke, es ist so, wenn wir den Heiligen Geist empfangen und Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird, dann ist es eigentlich immer so, dass wir wissen, das muss auch zu anderen Menschen. Das kann nicht für uns bleiben. Also ich behaupte einfach mal, wer wirklich brennt ist im Heiligen Geist, der möchte auch immer, dass anderen Menschen geholfen wird, dass sie es erfahren, dass sie von Jesus hören, dass sie gerettet werden. Das kann nicht anders sein eigentlich. Aber was ich bei mir, ihr seid da bestimmt anders, aber bei mir ist das so, was ich bei mir manchmal feststelle, ist Folgendes. Also Paulus sagt ja einmal, Fleisch und Geist sind wiedereinander im Streit. Also das Fleisch streitet wieder den Geist, also der alte Mensch, und das Geist wieder den Fleisch. Und ihr könnt nicht das tun, was ihr wirklich wollt, schreibt er einmal. Und bei mir war das dann oft so, ich hatte zwar dieses Herz, oder im Geist habe ich da durchaus so ein Drängen verspürt, und auf der anderen Seite kommt dann der alte Mensch und sagt, die wollen das alle nicht hören. Das interessiert die überhaupt nicht. Oder zumindest wollen sie es nicht von dir hören. Und dann bist du genau in diesem inneren Konflikt, dass du sagst, ja, eigentlich sollte ich, aber irgendwie bringt sowieso nichts. Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand diese Erfahrung gemacht hat. Mir geht das oft so. Oder man guckt auf irgendwelche großen Evangelisten und dann denkt man, die sind die großen Mähdrescher Gottes und du bist die Funzel vom Dienst. Also ich hab manchmal so Anwandlungen und dann, das hält mich dann zurück an der Stelle einfach. Und was für mich eine Veränderung im Denken war, dass ich gesagt habe, es ist völlig wurscht, was die Leute denken. Es ist auch völlig wurscht, ob ich meine, das will irgendeiner hören. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und das war für mich total entscheidend, dass ich das mal richtig begriffen habe. Weil ich mich sonst da auch immer selber blockiere an der Stelle. Aber wenn ich weiß, es ist Gottes Wille, dass den Menschen geholfen wird, ja, dann sind meine Gedanken echt wurscht an der Stelle. Dass, ob ich meine, das will jetzt einer hören oder nicht, das spielt wirklich keine Rolle. Und lass mich mal einfach ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Wenn ich weiß, dass meiner Frau irgendetwas gefällt, sei es im Garten oder wo wir Urlaub machen oder sonst irgendwas oder irgendwelche Dinge, die sie interessieren, und ich weiß, das gefällt ihr, dann bin ich bereit, unter großen inneren Kämpfen mich zu überwinden, diese Dinge einfach zu tun, weil sie die gerne macht, weil das auf ihrem Herzen ist. Das ist vielleicht ein bisschen ein plattes Beispiel, weil ich denke mal, wenn es auf Gottes Herzen ist, ist es natürlich noch größer, aber vielleicht hilft euch der Gedanke ein bisschen. Mir hat das geholfen, einfach zu sagen, es ist Gottes Wille. Er will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich persönlich denke sogar, damit ist gar nicht immer Bekehrung gemeint, sondern Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Wir sehen das ja auch an den Heilungsgeschichten oft. An einer Stelle sagt er ja auch mal, ja, hier 10 habe ich geheilt und nur einer kommt zurück und sagt Dankeschön oder so und trotzdem hat er ihnen erstmal geholfen. Also ich denke, das ist eben auch eine Sache, wir erleben das auch im Gebet, dass Gott den Menschen einfach hilft. So, das ist ja auch, denke ich, etwas, was uns mit auferbaut. Aber natürlich wünscht er sich, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich meine, wer kann das tun, wenn nicht er? Das kann nur er tun. Jesus sagt einmal, keiner kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Also fange ich an, dafür zu beten. Und da habe ich diesen Abschnitt genommen und ich habe mir gedacht, ja, wir sollen Bitte, Fürbitte, Danksagung und so weiter für alle Menschen tun und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich habe mich früher oft gefragt, ist es richtig, dass ich anfange, für die Bekehrung anderer Menschen zu beten? Habe ich mich wirklich gefragt. Dann kann man mit irgendwelchen theologischen Ausführungen, Prädestination und was weiß ich, da kann man sich wahnsinnig den Kopf verdrehen, aber tut dann das nicht, was vor Augen ist, einfach dafür zu beten. Ich musste denken an Georg Müller, der also Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, kennt vielleicht der eine oder andere, war ein Mann, der hatte eine ausgiebige, also eine ganz starke Gabe des Gebets. Und Gott hatte ihm 8 Menschen aufs Herz gelegt, für die er beten sollte. Das hat er auch getan. 4 von denen kamen, also es waren insgesamt 8 Leute, 4 von denen kamen relativ schnell zum Glauben. 2 kamen nach langen Jahren zum Glauben. Und 2 kamen zum Glauben zwischen dem Tag seines Todes und seiner Beerdigung. Und da, wenn ich solche Beispiele höre, dann denke ich, ich will nicht theologisieren, ich möchte den Vater einfach bitten, dass er zieht, dass er Türen auftut und dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass das gesegnet ist, auch unser Gebet gesegnet ist. Manchmal beten wir für spezielle Leute und sagen, Mensch, die haben wir jetzt schon länger nicht gesehen, und dann beten wir für die, und war jetzt letzte Tage noch so ein Mensch, den wir ganz selten gesehen haben oder mit dem wir auch nicht so viel zu tun hatten, den hat Dörte dann getroffen beim Einkaufen, und er hat sein Herz auf einmal ausgeschüttet über irgendwelche Dinge, die ihn sehr belasten. Und da sehe ich einfach immer, wie sehr da Bewegung drin ist. Und dass das geistlich nicht unwichtig ist, sondern dass da wirklich was passiert, das merken wir auch an geistlichem Widerstand. Wir haben jemand da in unserer Nachbarschaft, der esoterisch sehr gebunden ist, sehr mit finsteren Mächten verbunden ist. Und Beziehung war schon immer nicht so ganz einfach, aber eigentlich hatte man immer irgendwie ein Auskommen noch miteinander. Ab und zu hat man auch mal einen guten Moment erwischt. Das funktionierte eigentlich immer so. Aber seitdem wir wirklich da im Gebet was bewegen, da wo wir wohnen, da zischt die nur noch irgendwelche Verwünschungen in unsere Richtung. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Und es tut uns leid, dass diese Frau so gebunden ist und dass sie ja gehalten ist an der Stelle. Aber auf der anderen Seite zeigt mir das einfach auch, dass geistlich Bewegung da reinkommt und dass da was passiert. Denn immer dann, wenn geistlich was passiert, gibt es Widerstand. Das kann gar nicht anders sein. Immer dann, wenn Satan meint, er hat da irgendwie alles in Sicherheit, und dann kommt geistlich Bewegung in die Sachen rein, dann wird es Widerstand geben. Ich muss dann wieder an Paulus denken. Er sagt das einmal in 1. Korinther 16, Vers 9. Da sagt er einmal, mir ist eine Tür zu reichem Wirken aufgetan, aber es sind auch viele Widersacher da. Und das ist eine Reaktion, die wir dann auch immer wieder feststellen. Ich würde fast sogar mal sagen, das ist ein Zeichen von geistlicher Echtheit, ob da sich irgendwo was rührt. Also wenn das immer nur läuft wie ein warmes Messer durch die Butter, dann würde mich das schon eher erstaunen, muss ich wirklich sagen. Und das zeigt uns einfach, dass wir da auf der richtigen Spur sind. Und ich schmeiße euch jetzt diese Sachen hier nicht so vor aus Unterhaltungsgründen oder weil sich das irgendwie gut anhört oder so. Oder ich mal zeigen möchte, wie toll wir da sind oder so. Das ist überhaupt nicht das Thema. Sondern ich glaube, dass diese Erfahrung repräsentativ ist für uns alle. Dörte und ich sind echt keine großen Evangelisten. Echt überhaupt nicht. Das ist nicht unsere Begabung. Aber Gott hat uns alle berufen, Zeugen zu sein. Dafür haben wir Kraft aus der Höhe empfangen. Dafür, damit wir Zeugen sind. Dafür, in allererster Linie. Und deshalb können wir alle Zeugen sein, in dem Umfeld, wo wir sind. Wir können für die Menschen beten, die Gott uns aufs Herz legt, die er uns vor die Füße legt oder was auch immer er mit diesen Menschen tut. Wir können für sie beten, und das wird Veränderungen bringen in unserem Umfeld. Also ich mag normalerweise nicht so Zahlenspielereien, aber ich mache es jetzt mal trotzdem. Wir sind 400 bis 500 Leute, halten sich zu unserer Gemeinde. Wenn jeder für die Menschen in seinem Umfeld betet, wenn jeder Zeuge ist in seinem Umfeld, dann passiert da eine ganze Menge. Also da wird, wie soll ich mal sagen, werden wir alle Erfahrungen machen, die unseren Glauben reicher machen auch. Und ich glaube, dass dann auch Menschen zum Glauben kommen und vielen Menschen geholfen wird. Und ich habe die Hoffnung einfach, wir sind ja jetzt zwangsgetrennt so ein Stück weit, und ich habe einfach die Hoffnung, dass wenn wir wieder zusammenkommen als ganze Gemeinde ohne Maske und ohne alles, dass dann wir uns viel zu erzählen haben an der Stelle. Viel zu erzählen haben von dem, wie Gott uns als Zeugen gebraucht hat. Wie wir verschiedene Erfahrungen machen, wie wir in unserem Umfeld wirklich mit Gottes Hilfe und durch seinen Geist wirklich hineinwirken konnten. Und ich musste an ein Beispiel denken. Dieses Beispiel ist ein bisschen krass. Das ist das Beispiel der chinesischen Kirche. Also ihr wisst vielleicht, oder der eine oder andere von euch weiß, dass es in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat die chinesische Kirche eine ganz massive Verfolgung erlebt. Das war also so, dass vor Mao, vor der Kulturrevolution, dass es so 1 bis 2 Millionen Christen gab in China. Und dann kam die Kulturrevolution, dann mussten alle Missionare raus aus dem Land, alle weg. Und dann fiel der eiserne Vorhang und dann haben die mit eiserner Hand versucht, das Christentum auszurotten. Die haben Kirchen abgerissen, die haben Pastoren erschlagen, die haben alles Mögliche gemacht. Das war ganz furchtbar und das hat ungefähr 20 Jahre gedauert. Und dann ging der Vorhang wieder auf und man hat sich gefragt, was ist jetzt aus der Kirche da geworden? Ist die weg? Gibt es überhaupt noch Christen? Und dann waren das nicht nur 1 bis 2 Millionen, sondern Schätzung ging dahin, es gab 60 Millionen Christen. Und das kam einfach unter anderem dadurch, also die Kirche war in den Untergrund gedrängt und so weiter. Und die hatten auch nicht die Möglichkeit, sich da großartig zu versammeln. Das funktionierte nicht, sondern die Menschen waren einfach Zeugen. Und als man dann das wieder sichtbar machen konnte, als dieser eiserne Vorhang aufging, hatte sich die Zahl wirklich um den Faktor 50 erhöht. Und das finde ich schon sehr beachtlich. Das, was wir im Moment erleben, das ist nicht zu vergleichen mit dem, durch das die chinesische Kirche gegangen ist. Dagegen ist das ein Kindergeburtstag, ganz ehrlich mal. Das ist nicht das Thema, aber ähnlich ist es insofern, als dass auch wir ja nicht so als ganze Gemeinde jetzt zusammenkommen können, sondern jeder an dem Platz, wo er ist, wirklich Zeuge sein muss. Und ich habe die Hoffnung, dass es wirklich so ist, dass wenn wir als ganze Gemeinde zusammenkommen, wir dann wirklich die Früchte davon sehen dürfen, dass wir Zeugen sind von Jesus. Und ich habe auf dem Herzen, dass ich zum Abschluss, ich bin jetzt fertig mit meiner Predigt, ich möchte einfach zum Abschluss beten für uns. Und ich möchte, dass jeder von uns einmal hinhört, in einem kurzen Moment der Stille, welche Menschen Jesus dir aufs Herz legt, welche Menschen Jesus dir gegeben hat, damit du für sie Fürsprecher bist bei Gott, dass du für sie betest, dass du Zeuge bist, wo Gott dir eine Tür auftun möchte. Es müssen nicht deine Nachbarn sein, es kann sonst wer sein. Aber ich glaube, dass Gott jedem von uns jemanden aufs Herz legen möchte. Und denkt kurz darüber nach, streckt euch zu Gott aus innerlich. Fragt nochmal, vielleicht habt ihr schon welche, fragt trotzdem nochmal, wer sind diese Menschen, die dir aufs Herz gelegt worden sind? Ja, Herr, danke, dass du uns Kraft gegeben hast, deine Zeugen zu sein. Danke, dass wir für andere eintreten dürfen. Danke, dass du uns auch mit dem Gebet eine so große Möglichkeit gegeben hast, wirklich ja, deinen Willen umzusetzen. Und ich bete, Herr, für unsere Gemeinde, dass du neu deinen Geist ausgießt, dass du die Kraft deines Geistes neu ausgießt, Herr, dass wir deine Zeugen sind. Und dass es wirklich so ist, wie es in der Apostelgeschichte einmal heißt und es wurden täglich hinzugetan, die der Herr erretten wollte. Und das beten wir, Herr, dass Menschen hinzukommen, die du erretten möchtest. Und dazu benutze uns und setze uns zum Segen. Amen.